Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Uhr. Ihr hört die Plattform auf der 102,6 MHz Radio Free FM. Unser heutiges Thema geht voll und ganz um Menschenrechte, Menschenrechtlern und damit verbunden natürlich auch Amnesty. Im Studio deshalb der Bezirkssprecher Urs Fichtner von Amnesty Ulm. Moderiert wird die Sendung von Dominik Köstler. Doch jetzt auch endlich mal Dialog anstatt nur Monolog. Mir gegenüber hockt oder steht Urs Fichtner. Als Service für die Hörer vielleicht nochmal eine kleine Vorstellung deiner Person.
Ja, hallo. Mein Name ist Urs Fichtner, ich bin von Beruf Schriftsteller, arbeite ehrenamtlich bei Amnesty International und bei einigen anderen Menschenrechtsprojekten schon seit relativ langer Zeit. Seit wie langer Zeit sage ich lieber nicht, sonst merken alle sofort, dass ich ein alter Sack bin.
Wie sah dann der Werdegang aus?
Werdegang ist jetzt ein bisschen schwieriges Wort. Ja. In der Menschenrechtsorganisation, in der Menschenrechtsszene macht man jetzt nicht unbedingt Karriere. Man kann es beruflich machen, aber ich lege sehr großen Wert darauf, nur mit Ehrenamtlichen zusammenzuarbeiten. Ich glaube, davon lebt die Zivilgesellschaft wirklich. Ich habe mit 15 Jahren meine erste Schülergruppe gegründet, nicht in Deutschland, sondern im Ausland, also in Bayern, und bin dafür dann auch prompt von der Schule geflogen. Das hat sich in Deutschland, respektive in Ulm, dann auch sofort wieder wiederholt, denn Menschenrechte waren damals vor sehr langer Zeit etwas durchaus Verdächtiges, auch im Westen, keineswegs nur im Osten. Da haben manche Leute ein etwas falsches Geschichtsbild. Und da ich das Glück hatte, zu denen zu gehören, deren Arbeit relativ erfolgreich war bei der Verteidigung und der Durchsetzung der Menschenrechte, bin ich dann eigentlich bis heute dabei geblieben und halte immer noch so viel davon, obwohl ich etwas klüger geworden bin, wie damals in meiner Schulzeit.
Das heißt, war von Anfang an klar, dass es dann auch in die Richtung ehrenamtlich weiterhin gehen wird, schon damals?
Ja, das war schon damals klar. Das hatte auch etwas mit meinem Beruf zu tun. Ich bin etwas früh, manche sagen zu früh, Schriftsteller geworden, hatte aber niemals die Absicht, mich ausschließlich den schönen Künsten zu widmen. Das heißt, Kunst ohne Inhalt zu produzieren, habe automatisch, ohne lange darüber nachzudenken, mich einem der Themen, die ich tatsächlich für die wichtigsten Themen, für das wichtigste Thema unserer Zeit halte oder für eines der wichtigsten, nämlich der Auseinandersetzung mit der relativ noch jungen, historisch gesehen noch relativ jungen Menschenrechtspolitik. Darüber habe ich geschrieben und so hat sich eine Verzahnung ergeben, die mich einfach nicht mehr losgelassen hat. Das fasziniert mich sowohl als Autor wie auch als Ehrenamtler eigentlich bis heute.
Aber das heißt, du bist über die Literatur dann eigentlich, über das Erzeugen von Werken dann auch auf das Thema explizit dann auch nochmal gestoßen?
Auf die tieferen Teile des Themas, könnte man sagen, jenseits vom puren Aktionismus. Natürlich hatte das sicherlich auch etwas mit dem Geist des Kalten Krieges zu tun. Ich wollte Politik machen, aber nicht im Lagerdenken. Damals wie heute, das hat sich nicht verändert, halte ich Ideologien, übrigens auch Religionen für eine Art Stahlhelm, die man sich auf den Kopf setzt, damit keine neuen Gedanken eindringen und die eigenen immer hübsch im Kreise sich drehen. Und das politische Lagerdenken links und rechts, das war natürlich im Kalten Krieg noch viel ausgeprägter als heute. Damit wollte ich nichts zu schaffen haben auf der einen Seite, aber trotzdem politisch eingreifen, weil davon die Demokratie lebt und die Freiheit. Vielleicht hat es auch etwas damit zu tun, dass ich in Südamerika aufgewachsen bin, wo der Freiheitsbegriff auch etwas mit Leben und Überleben zu tun hat oder mit dem Kampf ums Überleben. Die wirtschaftlichen und sozialen Menschenrechte damals eine Katastrophe waren, heute ein bisschen besser, aber nicht viel besser. Das heißt, ich hatte eine Kindheit, da habe ich Leute auf der Straße verhungern sehen, wenn ich Pech hatte, auch nicht jeden Tag, Gott sei Dank. Möglicherweise, ich kann das nicht mit Sicherheit sagen, hat mich das auch ein bisschen da auf diese Spur gesetzt. Familientradition ist es jedenfalls nicht. Ich komme eher aus einer Nazi-Familie.
Okay, aber dann gerade, wo im Ausland bist du dann groß geworden?
In Chile.
In Chile.
Das war die meiste Zeit, mit ein paar Stippvisiten noch in Peru und Brasilien.
Okay, und da schon so früh damit konfrontiert zu werden, klar, dann war das irgendwann ja, wahrscheinlich nicht nur aus reiner Motivation, sondern wahrscheinlich auch mit, ja, mit klarem Kopf, klarem Geist, hey, da muss ich was verändern.
Vielleicht, das lässt sich aus der Rückschau schwer sagen, also das, was ich am ehesten in Erinnerung habe, dass man in der Auseinandersetzung, das hat sich vielleicht heute gar nicht so sehr geändert, zwischen Kindern und Erwachsenen, wenn Kinder etwas sehen, was sie nicht verstehen und den Erwachsenen fragen. Zum Beispiel, Vati, warum liegt heute eine Leiche auf der Straße? Ja. Dass Erwachsene da nur allzu leicht eine Antwort geben, die man vielleicht heute immer noch kennt, dieses Kopftätschelnde, das verstehst du, wenn du groß bist, was überhaupt keine Information ist. Hm? Oder mein Vater war Soldat, das militärisch knappe, halt die Schnauze. Das heißt, nicht wirklich Antworten geben. Ich besuche heute oft Schulen als Autor im Deutschunterricht oder als freier Dozent in der Jugendbildung. Merke ich, dass man immer noch nicht in einer gesellschaftlichen Atmosphäre ist, in der Erwachsene, Kinder auf alles eine Antwort geben können. Das heißt, diese Sehnsucht nach Antworten auf Dinge, die ich nicht verstanden habe, die hat, weil ich entdeckt habe, dass viele Antworten und tausende von neuen Fragen in Büchern stehen, ganz bestimmt was mit meinem Beruf zu tun und sehr wahrscheinlich auch mit meiner politischen Arbeit. Ich unterstelle das ganz klar, weil ich auch festgestellt habe, zumindest in der Rückschau, wer aktiv in der Zivilgesellschaft arbeitet und auch qualifiziert arbeitet, also nicht bloß Teddybären-Weitwurf im Flüchtlingswohnheim macht, der kann sich dem gar nicht entziehen, einen intensiveren Blick auf Politik und auf die Zustände in der Welt zu bekommen, als man es beim oberflächlichen Betrachten von Nachrichten mitbekommen würde. Man saugt automatisch seriöse Informationen auf, wenn man Glück hat, so wie ich. Man kann ja auch Pech haben. Und wird dadurch orientierter. Man bekommt mehr Antworten. Und hunderttausende neue Fragen natürlich immer das ganze Leben lang noch dazu.
Wann ging es dann Richtung Deutschland und dann vor allem auch Ulm?
Das war in den 80er Jahren oder in den späten 70er Jahren, als meine Familie nach Ulm gezogen ist und ich dann hier landete, obwohl ich niemals die Absicht hatte, unter Schwaben leben zu müssen. Denn die Sprache verstehe ich bis heute nur sehr begrenzt und brauche gelegentlich einen Dolmetscher. Nein, in Wahrheit nichts gegen die Schwaben, sondern ich bin am Meer groß geworden und kann mir kein Leben jenseits der Küste vorstellen. Ja? Nun ist der Begriff Meer und Deutschland nicht unbedingt miteinander zu verbinden. Wer schon mal an der Nordsee war und die mit dem Pazifischen Ozean vergleicht, hält das für einen schmutzigen Brackwassertümpel. Ja? Ostsee geht schon ein bisschen besser. Also Italien oder Spanien wäre eher mein europäisches Ziel gewesen, aber das fast wasserlose Schwabenland, ich wollte auch mal Bootsbauer werden, das lohnt sich hier eigentlich nicht wirklich. Ja. War nicht wirklich eine selbstgewählte Perspektive. Inzwischen aber, gebe ich zu, fühle ich mich pudelwohl hier.
Wann bist du dann zu Amnesty gestoßen?
Das war schon davor, bevor ich nach Ulm gekommen bin, 1970.
Und seit wann gibt es dann eigentlich, kannst du eine Zahl nennen, die Gruppe Amnesty hier in Ulm?
Also die jetzige Gruppe, die das Ulmer Büro von Amnesty International führt, Achtung, ehrenamtliches Büro, also nicht einfach zu normalen Bürodienstzeiten vorbeischneien, wir arbeiten nachts in der Regel, das gibt es seit Anfang der 70er Jahre. Also die jetzige Ulmer Gruppe habe ich, wenn ich mich recht erinnere, 1973 gegründet und das Ulmer Büro, das zuständig ist für einen riesigen Raum rund um Ulm herum, in 1975.
Und jetzt halt auch Bezirkssprecher, wie kam es dann dazu? War das dann auch irgendwie, hey, wir brauchen da noch jemanden? Ist man da speziell auf dich zugekommen, hat gesagt, hey, mach das doch?
Oder? Es ist Gott sei Dank bei Amnesty so, auch deswegen gefällt mir diese Organisation, sie ist rein basisdemokratisch organisiert. Das heißt, wird auch tatsächlich von ihren Mitgliedern geführt, obwohl sie heute 7 Millionen Menschen in 155 Ländern der Welt umfasst. Das fasziniert mich bis heute, denn das beschützt einen auch sehr stark. Man ist dadurch nicht bestechlich, nicht korrumpierbar, weil das mit so einer großen Anzahl von Leuten und so einer dezentralen Struktur auch gar nicht möglich ist. Deswegen hat diese Organisation im Gegensatz zu vielen anderen trotz ihrer langen Existenz auch noch keine großen Skandale erleben müssen, die destruktiv gewesen wären. Ne? Und da es bei Amnesty keine Hierarchien in dem Sinne gibt, es gibt eine Hierarchie der Expertise. Ja, das hat was mit Länderkenntnis zu tun, mit Themenfachkenntnissen, mit Spezialisierungen auf Völkerrecht oder Asylrecht oder sonst was. Ja, das ist aber völlig wurscht, ob du ein Amt hast oder nicht, Hauptsache du blickst durch. Hm? Sind die Ämter, die man vereinsrechtlich in so einem durchstrukturierten Land wie Deutschland braucht, eher was Unbeliebtes und man rutscht da so rein, weil kein anderes dummes Schwein das machen will?
Dann würde ich sagen, bevor wir dann speziell auf die Arbeit von Amnesty hier in Ulm, auch dann zusammen mit der mit dem kompletten Austausch auch weltweit und in Deutschland, da kommen wir nach der ersten Musik zu sprechen und die gibt's jetzt von Al Jawala. Ihr hört die Plattform auf Radio Free FM 102,6 MHz. Heute geht es um Amnesty Ulm, deshalb auch im Studio Urs Fichtner, Bezirkssprecher der Amnesty Ulm. Als letzte Frage vor der Musik ging es darum allgemein, wie man Bezirkssprecher wird. Du hast gesagt, man spezialisiert sich ja dann auch, es ist alles basisdemokratisch organisiert. Für was hast du dich dann spezialisiert?
Das ist mit der Zeit ganz einfach durch die tägliche Arbeit gekommen. Natürlich ist da erstmal sehr viel organisatorischer Kram. Wir sind ja auch nicht hundertprozentig anders als andere dabei, den man täglich erledigen muss. Mir gefällt eher die inhaltliche Arbeit. Dazu gehört dann zum Beispiel auch Analyse. Das heißt, Menschenrechtsverletzungen kannst du am besten nur dann bekämpfen, wenn du sie erstmal verstehst. Was ist es? Woher kommt es? Wo sind die befehlsgebenden Organe? Wie funktioniert die Chain of Command? Und so weiter und so fort. Wie läuft die politische Struktur eines Landes ab? Also da bist du dann ganz schnell im Bereich der politischen Analyse. Das ist etwas für viele Länder, was ich schon gemacht habe. Oder auch für spezifische Formen der politischen Verfolgung. Ich weiß, wie schräg es klingt, wenn jemand sagt, er sei auf Folter spezialisiert. Das ist sehr missverständlich, wenn man das so sagt. Aber das ist eine weltweite Form der Menschenrechtsverletzung, die es schon immer gegeben hat, die es nach wie vor auch immer noch gibt, jährlich in mehr als 100 Ländern, also mehr als der Hälfte der Länder der Welt, in vielen Ländern auch zunehmend. So seltsam es klingt, auch das muss man erstmal verstehen. Man muss hier wissen, wie kommt es zustande, warum existiert sie, welche Zwecke verfolgt eine Regierung damit, um das Instrumentarium zu finden, das auch erfolgreich zu bekämpfen. Und dann muss man auch etwas von Völkerrecht verstehen, also auch das läuft dann noch unter Analyse oder unter Verständnis, um die richtigen Mechanismen zu finden, wie man das auch rechtlich bekämpfen kann. So kompliziert kann die Arbeit sein, manchmal ist sie auch sehr einfach. Es gehören noch andere Sachen dazu, die etwas mit Deutschland zu tun haben. Einer meiner Lieblingsbereiche ist etwas, das nennt sich fachlich Menschenrechtsbildung. Das ist etwas, was erst Amnesty International zusammen mit der UNESCO 1980 erst, ja, das Land ist ja schon etwas älter, der Westen, in der Bundesrepublik durchgesetzt hat, dass Menschenrechte überhaupt erst in den Lehrplan der Schulen kommen. Sehr effizient hat es aber nicht funktioniert. Wir wissen aus Umfragen, dass nur 8% der deutschen Bevölkerung tatsächlich das Originaldokument, in dem die Menschenrechte definiert sind, überhaupt benennen kann. Und 26% der Bevölkerung steif und fest glauben, Menschenrechte gäbe es gar nicht, seien niemals zu Papier gebracht worden. Nur 46% der Deutschen können auf Anhieb, also gut, ich will fair sein, wenn sie in der Fußgängerzone überfallen werden mit einem Mikrofon, können sie mir mal ein Menschenrecht nennen, dann können nur 46% der Deutschen spontan ein Menschenrecht nennen. Und das ist meistens immer dasselbe. Das lautet in der Originalfassung dann in der Regel Meinungsfreiheit oder so. Das oder so ist das zweitnächste Menschenrecht. Also das mit der Menschenrechtsbildung an Schulen hat nicht wirklich geklappt. Das kann etwas mit einer Ödnis des Schulunterrichts zu tun haben, was ich als ehemaliger sehr schlechter Schüler natürlich sofort verstehe. Es bleibt zumindest nicht sehr viel haften und da muss sowohl in der Jugend wie in der Erwachsenenfortbildung ziemlich viel getan werden. Das ist ein gesellschaftliches Phänomen, nämlich das haftet nicht an Deutschland. Das ist in allen gut situierten Industrieländern genau dasselbe. Manchmal kann man ja auch das Leben lang nichts über Menschenrechte gehört haben und trotzdem amerikanischer Präsident werden. Also es betrifft durchaus auch andere Gesellschaften. Während umgekehrt, das ist ein ganz leicht erklärbares Phänomen, umgekehrt in Gesellschaften, die noch mühsam um die Durchsetzung der Menschenrechte ringen, die Kenntnisse in der Bevölkerung über Menschenrechte viel weiter verbreitet sind als in den relativ saturierten großen Industrienationen. Also ist das ein Sisyphusstein, den man tatsächlich immer wieder anfassen muss, in jeder Generation neu, einen Berg hochrollen. Und so organisieren wir hier zum Beispiel, dass sowohl in der Erwachsenenbildung, das betrifft zum Beispiel Volkshochschulen, Bildungsakademien und Ähnliches, aber auch Universitäten, dass wir Referentinnen und Referenten zur Verfügung stellen, die nicht nur eine rein theoretische, pädagogische Herangehensweise an das Thema haben, sondern in ganz vielen Anführungsstrichen, bitteschön, Erfahrung an der Front, also der realen Menschenrechtsarbeit, um das Thema dort zu behandeln in seinen tausenderlei Variationen. Und dasselbe Angebot machen wir auch Schulen in ganz Süddeutschland. Besuchen wir Schulen von Ulm aus oder schicken unsere Referentinnen und Referenten dorthin. Also dieser Bereich Menschenrechtsbildung ist einer, der mich fasziniert, obwohl er zugegebenermaßen wahrscheinlich für andere Ohren ausgesprochen trocken und langweilig klingt.
Kann es dann vielleicht auch daran liegen, dass eben auch, sag mal, das deutsche Grundgesetz ja auch, in den Freiheitsrechten und allem drum und dran ja da auch den Menschenrechten auch mal in Anführungsstrichen ziemlich nahe steht?
Nicht nur das, also in Absatz 2 des ersten Artikels des Grundgesetzes, jeder Mensch kennt Absatz 1, die Würde des Menschen ist unantastbar und so weiter. Nein, es gibt noch einen zweiten Absatz im ersten Artikel des Grundgesetzes, da stellt man den gesamten deutschen Staat auf den Boden der Menschenrechte, explizit. Nur könnte ich jetzt darauf antworten, machen Sie mal eine Umfrage über die Kenntnis des deutschen Grundgesetzes und Sie werden ähnliche Ergebnisse haben wie bei den Menschenrechten auch. Ja. Also ich nenne mal ein praktisches Beispiel wegen dem Artikel 1 Absatz 2 des Grundgesetzes. Es kommt immer wieder vor, sogar an Universitäten, aber auch an Schulen, dass Amnesty-Referenten nicht zugelassen werden mit der Begründung, das sei politisch und eine Schule oder eine Uni müsse doch politisch neutral sein. Ja. Wenn ich dann dem Rektor oder dem Dekan gegenüber sitze und sage, und wie steht es um Artikel 1 Absatz 2 des Grundgesetzes, gucke ich in ganz, ganz große Kuhaugen. Und wenn ich den zitiere, bringe ich den unter Umständen zum Weinen, weil das hat er nicht vergessen. Aber er steht ja doch auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und dann gerät das Gebäude Amnesty aus der Schule oder der Uni rauszuhalten ganz schnell ins Wanken. Und dahinter steckt Unkenntnis, selbst beim Akademiker. Also Unkenntnis über das eigene politische System.
Ah, das heißt auch so ein klassischer, ich nenne es mal auch mal in Anführungsstrichen, weil die gerade so verbreitet sind, ein klassischer Arbeitstag sieht auch ähnlich aus wie jetzt die Arbeit eines Journalisten. Also ich recherchiere erstmal viel, ich gucke, auf was ich mich spezialisiere und arbeite dann eigentlich, wie wenn ich jetzt zum Beispiel einen Sonderartikel in der Tageszeitung schreiben würde, erstmal meine Fakten raus, arbeite mich rein und probiere dann von außen so ganz langsam halt auf diesen Zahn zu kommen, oder?
Ja, ich empfehle auch sogar tatsächlich allen Leuten, die neu bei uns einsteigen, wir sind eine völlig offene Organisation, jeder kann bei uns mitmachen, indem er schlicht und einfach an einem Montagabend mal im Ulmer Amnesty-Büro zu den öffentlichen Gruppensitzungen vorbeischaut in der Ensinger Straße. Das Erste, was ich den Leuten meistens sage, du hab ein bisschen Geduld mit uns, guck dich mal um, was für Arbeitsgebiete es gibt und dann wähle eines, das dich auch fasziniert. Also lass dir nicht irgendwelche Pflichtaufgaben aufhalsen oder puste nur gelbe Luftballons auf. Die Amnesty-Farbe sind dieselben wie die vom ADAC und Borussia Dortmund, also gelb und schwarz. Sondern guck mal, was dich inhaltlich fasziniert. Da musst du allerdings ein bisschen Zeit investieren. Und dann geht's ungefähr so weiter, wie Sie es gerade gesagt haben. Das heißt, dass man allerdings nicht alles, wie ein Journalist es oft muss, von null an recherchieren muss. Denn einer der großen Stärken von Amnesty International ist ja die sachliche, seriöse, parteipolitisch, religiös und so weiter vollkommen neutrale Information über Menschenrechtsverletzungen und der Rechercheapparat, der dahinter steht. Also für die präzise Recherche stellen wir auch Hauptamtliche ein. Es gibt auch Hauptamtliche bei Amnesty, die führen bloß den Verein nicht, sondern das machen wir Ehrenamtlichen. Die machen tatsächlich den ganzen Tag nichts anderes, als zu recherchieren und jede Information auch noch dreimal zu überprüfen, bevor man sie auf die Welt loslässt. Und vor diesem riesigen Apparat an Erfahrung und gesammeltem Wissen profitieren wir Ehrenamtlichen natürlich auch. Da können wir eine Menge abrufen und müssen es gar nicht erst selber recherchieren. Und zu der Tragik der heutigen Zeit, zum Beispiel Flüchtlingspolitik, gehört ja, dass die erfahrenen Menschenrechtsorganisationen, wir sind ja nicht die einzigen, die über Jahrzehnte hinweg im Umgang mit bestimmten Menschenrechtsthemen, wie zum Beispiel Flüchtlingspolitik, ein ungeheures Fachwissen angesammelt haben, dass denen die Politik nicht mehr wirklich zuhört. Also man hört uns noch im Sinne der Höflichkeit zu, weil man kann Amnesty auch nicht aus dem Bundesinnenministerium rausschmeißen, wenn es da mal ein Fachgespräch geben soll. Aber jeder bei uns, bei Pro Asyl, bei anderen Menschenrechtsorganisationen, gerade in diesem Thema Flüchtlingspolitik, beklagt es manchmal, wenn er kopfschüttelnd aus dem Ministerium wieder rausgeht. Ja, die sind immer noch höflich, die hören immer noch zu, aber sie hören nicht mehr wirklich zu, wenn es um dieses Fachwissen geht, das vorhanden ist. Es wird praktisch nicht mehr abgerufen.
Wie eng ist dann der Austausch gerade jetzt zwischen Amnesty und Politikern, wenn man jetzt das Beispiel nimmt, euer Ulm-Büro? Wie sieht das
also
aus?
Also weltweit erstmal, damit man sich das so ungefähr vorstellen kann, läuft die, ich nenne es jetzt mal völkerrechtliche Zusammenarbeit mit Politik, wobei das Wort Zusammenarbeit hier mit größter Vorsicht zu genießen ist, über zwischenstaatliche Organisationen wie zum Beispiel die Vereinten Nationen. In Europa wäre es die Europäische Union, in Amerika die Organisation amerikanischer Staaten, in Afrika die Afrikanische Union und so weiter und so fort. Und die ist natürlich von sehr unterschiedlicher Qualität. Denn das Charakteristikum einer Menschenrechtsorganisation ist im Prinzip eine gewisse Gegnerschaft zu allen Regierungen. Es gibt keine Regierungen auf der Welt, übrigens deutsches Grundgesetz hin oder her, die zu 100% die Menschenrechte nie verletzen. Das gibt's einfach nicht. Ja. Gibt es auch viele Beispiele, die man in Deutschland nennen könnte. Also eine gewisse, man kann es manchmal Gegnerschaft nennen, das trifft auf Asien, Afrika und Lateinamerika ganz sicher zu, oder eine gewisse Kontrollfunktion, die die Zivilgesellschaft von unten nach oben hat. Und die natürlich da oben nicht immer die größte Begeisterung auslöst. Die dann wiederum in den anderen Ländern. In begrenzter Form gibt es eine Zusammenarbeit, dass man zum Beispiel in Deutschland durchaus auch auf bestimmte Menschenrechtsverletzungen, wie zum Beispiel Polizeigewalt, Missbrauch polizeilicher Gewalt, hinweisen kann. Und dann greift ein Innenministerium auch korrigierend ein. Ja, das ist das Maximale an Zusammenarbeit. Was die Frage nach Ulm betrifft, haben wir in der Regel bei den Themen, auf die wir uns spezialisieren, immer mal wieder, aber nicht wirklich jeden Tag, Gespräche mit Politikern auf allen möglichen Ebenen, wenn es um einige unserer Spezialbereiche dreht. Also ein Beispiel ist, wir gehören zu den Gründern des Ulmer Behandlungszentrums für Folteropfer und Gewalttraumatisierte. Und da ging es lange Jahre lang, also insgesamt 15 Jahre lang darum, auch Zuschüsse, etwas ganz Banales, vom Land Baden-Württemberg für diese Arbeit, die sonst spendenbasiert und durch Stiftungen und durch Amnesty finanziert werden muss, zu bekommen. Das war ein quälend langer Weg, bis dann sicherlich nicht durch unseren Einfluss, sondern eher durch einen Regierungswechsel in Stuttgart es zum ersten Mal möglich war, dass alle, nicht nur die Ulmer Behandlungszentren für Folteropfer in Baden-Württemberg, Finanzzuschüsse bekamen. In anderen Fällen geht es um die tägliche, die Alltagsflüchtlingspolitik, also nicht nur die des Bundes, sondern auch die der Länder und Kommunen und so weiter und so fort. Da ist auch sehr viel Klein-Klein dabei, also nicht nur das große Ganze.
Dann, was für Projekte werden dann von eurem Büro in Ulm geplant? Gut, jetzt gerade eben das Zentrum, das hast du angesprochen. Was gibt es da sonst noch?
Also wir haben eine regelmäßige und sehr intensive Zusammenarbeit mit dem Behandlungszentrum für Folteropfer in Ulm. Wir waren daran beteiligt, ich hatte ja vorhin über dieses Thema Menschenrechtsbildung gesprochen, eine neue Ulmer Stiftung zu gründen, die Ulmer Stiftung Menschenrechtsbildung, die ungefähr ähnlich arbeitet wie das, was ich vorhin geschildert habe, also Referentinnen und Referenten zur Verfügung stellt und so weiter und so fort. Konzentrieren sich jetzt im Raum Ulm zurzeit, sagen wir mal, 60-70% von dem, was wir tun. Ein anderer relativ großer Prozentsatz liegt aber in den natürlichen Aufgaben, die jede Amnesty-Gruppe hat, wie zum Beispiel einzelne Fälle zu betreuen von politischen Gefangenen, sprich von Menschen, die unter Bruch der Menschenrechte inhaftiert worden sind. Da geht es zum Beispiel um ein sehr kniffliges Thema. Wir betreuen eine Gefangene in El Salvador, deren Verbrechen darin bestand, eine Fehlgeburt gehabt zu haben. Denn Fehlgeburten gelten grundsätzlich in El Salvador als Abtreibungen. Und dafür bekommt man Gefängnisstrafen zwischen 30 und 40 Jahren. So funktionieren übrigens Menschenrechte, das muss man wissen, wenn Sie in El Salvador eine Frau sind, die der Oberschicht zugehört und eine Fehlgeburt haben, ist es überhaupt kein Drama, weil irgendein Professor wird Ihnen gegen Geld ein super Gutachten ausstellen und Sie werden niemals angeklagt werden. Wenn Sie aus der Unterschicht oder der Mittelschicht kommen, dann kommt zuerst der Staatsanwalt und nicht der Arzt, weil es kein funktionsfähiges Gesundheitssystem gibt. Und dann leiden sie als Frau sofort unter der Gleichsetzung Fehlgeburt, egal aus welchen Gründen, gleich Abtreibung. Bei dieser Frau war es übrigens eine Fehlgeburt im 9. Monat, also da treibt man nicht mehr ab. Ne? Und die wurde zu 40 Jahren Knast verdonnert. Also das ist nicht der klassische politische Gefangene, der mit der Fahne der Freiheit auf einer Demonstration verhaftet wurde, wie es in der Türkei fast täglich geschieht, sondern das zeigt, wie diffizil die Arbeit um Menschenrechte sein kann, was für verrückte Fälle es da geben kann. Und dann wird eine Gruppe damit beauftragt oder auch mehrere Gruppen in einem besonders schwierigen Fall, sich für die Freilassung oder zumindest für ein faires, nach internationalen Standards, faires Gerichtsverfahren für solche Gefangene einzusetzen.
Da war dann eben auch jetzt die Gruppe Ulm mit involviert.
Immer noch.
Immer noch, ja, also da gibt es auch...
Wir hatten schon, die Gruppe ist ja schon etwas älter, sie stammte aus den 70er Jahren. Wir hatten in fast 300 Fällen der Betreuung von einzelnen politischen Gefangenen in allen möglichen Ländern der Welt schon Erfolg. Es gibt aber natürlich auch Fälle, da beißt man sich erstmal ein paar Jahre lang die Zähne aus. Das heißt, Menschenrechtsarbeit macht auch einen Riesenspaß. Also jeder, der es noch nicht gemacht hat, dem kann ich versichern, es gibt fast nichts Schöneres auf der Welt, als Diktaturen in den Arsch zu treten. Aber manchmal ist es auch relativ spaßbefreit, weil man tatsächlich monatelang, jahrelang hinter ein und derselben Sache her sein muss, bis der Kopf endlich durch die Wand bricht.
Ja, es ist schon auch ein ziemlich hartes Thema gewesen, weil man kriegt davon nicht ganz so viel mit. Finde ich allgemein, es wird ja auch ziemlich weit unten gehalten. Wie schafft ihr es dann, dass solche Themen dann gerade eben auch wieder Präsenz bekommen? Ist da auch viel Standarbeit mit dabei, auf die Leute zugehen?
Ja, das auch. Also eine der ältesten und tatsächlich doch durchaus erfolgreichsten Techniken der Menschenrechtsarbeit ist einfach ein öffentliches Bewusstsein zu schaffen, um mal dieses banale Schlagwort. Das heißt, Menschenrechtsverletzungen zu veröffentlichen, und zwar auf allen Ebenen. In den Medien, in der Politik und selbstverständlich auch vor der eigenen Haustür auf der Straße. Insofern ist diese Klein-Klein-Arbeit, die einigen Leuten Spaß macht und anderen Leuten etwas weniger Spaß, selbstverständlich auch da. Ja, wir nehmen das auch sehr ernst. Wir haben in Zusammenarbeit mit der vorhin zitierten Stiftung Menschenrechtsbildung uns zum Beispiel nicht irgendeinen Infostand zugelegt, sondern einen rollenden Infostand. Das ist also so ein Minivan, da kann man Tisch rausziehen, damit unsere Leute etwas weniger Aufwand haben mit diesen elenden Infoständen, die irgendwie auch nicht gut für die Bandscheibe sind. Ne? Immer einpacken, runtertragen, auspacken, hochtragen und so weiter und so fort. Das ist ätzend. Also haben wir uns eigens dafür spottbillig und mit sehr viel Handarbeit einen eben rollenden Infostand, den sieht man öfter in Ulm, der ist ziemlich gelb beklebt, um auch in den kleinen Städten, also nicht immer nur in Ulm, sondern auch dort, wo vergleichsweise tote Hose ist. Ulm hat ja eine sehr lebendige Szene, aber das kann man, ich will jetzt die Namen nicht nennen, von einigen Städten der Umgebung nun wahrlich nicht sagen. Auch mal dahin zu fahren und diese Öffentlichkeitsarbeit, die Sie angesprochen haben, dann dort eben auch auf der Straße zu machen.
Deswegen wahrscheinlich dann auch das Ulm-Büro. Da geht es ja viel weiter zwischen Kreisheim, Memmingen, Göppingen und Dillingen. Das ist ein Einzugsgebiet, ich sage jetzt mal doppelt, dreifach, vierfach so groß wie jetzt nur Ulm.
Ja, das ist so fast 200 Kilometer lang und so über 100 Kilometer breit sozusagen.
Und deshalb wahrscheinlich da eben auch doppelt geschickt, dass es eben diesen rollenden Infostand gibt. Das heißt, auch in dem Ballungsgebiet aus den Städten, die ich gerade vorgelesen habe, da wird dann auch dieses Mobil zu sehen sein oder gibt es da dann auch wieder andere Gruppen?
Ja, nee, es gibt andere Gruppen. Also es gibt hier in der Umgebung die Ulmer Gruppe mit eingerechnet, 11 Gruppen. Wir wollen ja auch, dass in möglichst vielen Städten eigene selbstständige Amnesty-Gruppen arbeiten. Wir haben bei Amnesty auch die Möglichkeit, dass Schülergruppen gegründet werden können, auch völlig selbstverständlich, ohne Kopftätscheln der Erwachsene. Und die sind genauso wert wie andere Amnesty-Gruppen, ja, sind vollkommen gleichberechtigt. Wir haben auch eine eigene Jugendvertretung und so weiter und so weiter. Also wir fördern das sehr. Nichtsdestotrotz muss man die auch manchmal unterstützen. Das haben ja nicht alle gleich von Anfang an 100 Mitglieder oder so etwas. Und natürlich, wenn Sie sich diese geografische Umgebung von Ulm angucken, da wimmelt es vor kleinen Städten und Dörfern, werden wir es niemals schaffen, überall Amnesty-Gruppen zu gründen. Und dann müssen wir halt dorthin fahren. Und angesichts des Zustandes des öffentlichen Personennahverkehrs in der Region Ulm, ich wohne selber auf dem Dorf, ich kann das fachlich beurteilen, wäre es eine saublöde Idee, einen Infostand mit irgendeiner Busfirma zusammenzumachen, weil sie kommen nie an und wenn sie dann doch mal ankommen, kommen sie dann nie wieder weg. Also geht's leider nicht ohne Auto.
Das heißt, kurz bevor wir nochmal eine Musikpause machen, man könnte sagen, dass Ulm Büro der Amnesty ist so ein bisschen Organisations- und ja, Organisation und vor allem auch Kooperationsweg, oder?
Koordination und Kooperation, ja. Natürlich, und manchmal ist es auch einfach das muntere Chaos. Also wenn Sie dort reingehen, haben Sie erstmal den Eindruck, in einer sehr quietschfidelen Wohngemeinschaft der 70er Jahre zu landen. Denn Amnesty finanziert sich ausschließlich durch Spenden und sogar ausschließlich durch kleine Spenden. Großspender aus der Industrie zum Beispiel würden wir ablehnen und vom Staat würden wir noch nicht mal eine Kleinspende annehmen, um unsere Unabhängigkeit zu wahren. Und das bedeutet, wir können besser sparen als Schäuble persönlich. Eine Wohngemeinschaftsatmosphäre in einem Amnesty-Büro entsteht daher, die Möbel sind aus dem Sperrmüll oder wurden uns geschenkt. Unser Computer auch. Ja. Wir schmeißen keinen einzigen Cent zum Fenster raus, auch selbst wenn dieses Fenster dazu dienen würde, unsere Arbeit zu verbessern, sondern es gehört auch tatsächlich zur Organisationsphilosophie, mit dem Spendengeld so zurückhaltend wie möglich umzugehen. Und wenn wir es mit vollen Händen ausgeben, dann nur, um einem Opfer von Menschenrechtsverletzungen zu helfen, aber nicht, um bequemer zu sitzen am Büro, im Ulmer Amnesty-Büro.
Dann über weitere aktuelle Themen, gerade von Amnesty, würde ich sagen, sprechen wir nach der nächsten Musikpause. Wir sind zurück bei der Plattform auf Radio Free FM, heute mit Amnesty Ulm. Mir gegenüber steht Urs Fichtner, mein Name ist Dominik Köstler und wir hatten uns gerade eben über die Arbeit gerade auch der Gruppe Ulm unterhalten, dann auch noch über das Büro, das es hier gibt. Und jetzt vielleicht als Einstieg, um da so einen roten Faden durchzuziehen, was macht die Regionalgruppe Ulm denn dann so besonders?
Na, greife ich nur ein paar Sachen heraus, um da nicht vom Höckchen auf Stöckchen zu kommen. Das eine ist zum Beispiel, was nicht typisch deutsch ist im deutschen Vereinswesen. Ich glaube, wir sind das Land mit den meisten Vereinen auf der Welt, jedenfalls gefühlt. Ist, dass wir die komplette Altersspanne bei uns haben und auch festgestellt haben, dass eine 16-jährige Schülerin hervorragend mit einer 80-jährigen Rentnerin zusammenarbeiten kann. Das geht sogar ziemlich reibungslos. Wir haben sehr viele Studierende hier in Ulm, gleichzeitig aber auch ein paar hochgeistige Professoren und die geraten trotzdem nicht aneinander. Vor allen Dingen sind wir, und das strebt eigentlich ganz Amnesty an, und das halte ich in der Zivilgesellschaft für wahnsinnig wichtig, auch keine sogenannten Gleichgesinnten, sondern wir sind genau das, was Menschenrechtsarbeit sein sollte. Extrem unterschiedliche Leute mit extrem unterschiedlichen Ansichten, die sich aber, und das ist das Projekt der Vereinten Nationen 1948 gewesen, wenigstens auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner einigen können. Und der heißt Menschenrechte. Und darüber hinaus kannst du religiös oder politisch glauben, tun, lassen, was immer du willst, aber in diesem einen Punkt arbeiten wir zusammen. Das betone ich deshalb, weil eine der für mich faszinierenden Erfahrungen war, dass ich auf diese Art und Weise in meinem Leben auch Leuten begegnet bin, die völlig anders ticken als ich und mit denen ich normalerweise niemals ein Bier trinken würde. Also ich habe entdeckt, dass ich mehr andere, interessantere Leute kennenlerne, als wenn ich nur in meiner eigenen Blase geblieben wäre. Ja? Und diese Beobachtung bestätigen mehr andere und das ist bei uns extrem. Das andere ist, dass wir auch vor großen Projekten nicht zurückschrecken, die andere Amnesty-Gruppen vielleicht nicht anfassen würden. Wenn man eine Stiftung gründet, dann denkt man an etwas Bundesweites, Riesiges, braucht Millionen von Euro und alles Mögliche. Nö, es kann ja auch eine regionale Stiftung sein, also die Stiftung Menschenrechtsbildung, die wir für die große Region Ulm gegründet haben. Das hätte eine andere Amnesty-Gruppe wahrscheinlich nicht angefasst. Denn zu solchen und zu ähnlichen Geschichten bräuchte man etwas, was ich bisher noch nicht erwähnt habe, einen gewissen Hang zur Kreativität und eine gewisse tiefe innere Abscheu gegenüber deutscher Vereinsmeierei. Diesen Hang zur Kreativität, der hat auf uns sicherlich abgefärbt, dass in der Geschichte der Ulmer Gruppe bemerkenswert viele Künstlerinnen und Künstler die Gruppe unterstützt haben. Musiker, Schriftsteller, Maler, Fotografen und so weiter und so fort. Und die haben wahrscheinlich in unseren Köpfen gewisse Spuren der Kreativität hinterlassen, sodass man heute nicht in irgendwelche Regelwerke guckt, wenn man eine gute Idee hat, sondern sich nur überlegt, ob diese gute Idee in den Menschenrechten irgendwie voranbringen kann. Ja, und dann krempeln wir die Ärmel hoch und setzen es um. Auch das habe ich aus einem ganz bestimmten Grund erwähnt. Die Zivilgesellschaft ist auf diesem Planeten eine neue Entwicklung, die man nicht unterschätzen darf. Ich nenne nur eine Zahl. Bei den Vereinten Nationen spielen 40.000 internationale zivilgesellschaftliche Organisationen eine Rolle. 40.000. Eine Rolle heißt, sie haben mindestens den beobachtenden Status. Das heißt, sie können auch hinter den Türen was mitkriegen. Oder sie haben, wie Amnesty International zum Beispiel, oder das Internationale Rote Kreuz oder Greenpeace, sogar einen beratenden Status. Das heißt, sie können aktiv mitmischen. Mitstimmen dürfen sie nicht, schon gar nicht im Sicherheitsrat. Aber bei der Gestaltung des Völkerrechts können sie tatsächlich aktiv mitmischen. Zivilgesellschaft ist also eine neue, historisch gesehen eine neue Form der Politik. Und ihr Wichtigstes, das kann man bei uns im Ulmer Amnesty-Büro, aber natürlich auch in vielen anderen Ulmer Initiativen immer wieder beobachten, wenn die kleine Frau von der Straße und der kleine Mann von der Straße oder vielleicht sogar der oder die Minderjährige plötzlich ein Instrument in die Hand bekommt, über das eigene Dasein hinaus etwas aktiv zu verändern. Das ist ein Aha-Erlebnis überall dort, wo Zivilgesellschaft erfolgreich ist. Und dieses Erfolgserlebnis hat man natürlich ein bisschen öfter, wenn man auch noch, so wie die Ulmer es tun, möglichst kreativ an diesen Veränderungsbedarf herangeht und auch durchaus ein bisschen spaßbezogen. Und diese Möglichkeit, dass man auch als 16- oder 17-Jähriger, wo man sich manchmal vorkommt unter dem Druck der Erwachsenenwelt oder der Schule oder auch des Ausbildungsplatzes, wie das letzte kleine Arschloch auf diesem Planeten, das niemals etwas verändern kann, dann plötzlich mit Hilfe einer zivilgesellschaftlichen Organisation, egal wie sie jetzt heißt, das muss ja nicht Amnesty International sein, merkt, dass man doch an den größeren Schrauben drehen kann. Das ist etwas ganz, ganz Faszinierendes. Ich sage aber einschränkend dazu, damit es nicht zu romantisch klingt, dazu braucht man auch einen gewissen eisernen Arsch in der Hose. Man muss eine Weile lang durchhalten, bis diese Erfolgserlebnisse kommen. Und man muss sich seriös mit der Thematik beschäftigen und nicht nur oberflächlich im Stile der Internet-Informationshäppchengesellschaft. Das wäre zu wenig.
Gerade wenn man jetzt auch den Begriff Menschenrechtsverletzung in den Mund nimmt, kommt vielen auch die Türkei als erstes. Ihr habt jetzt auch einen konkreten Fall mit İdil Eser und Taner Kılıç. Für alle, die da jetzt nicht im Bilde sind, was ist da eigentlich genau passiert?
Was da genau passiert ist, ist etwas, das man weltweit beobachten kann auf der einen Seite. Das nämlich im Zuge des ja schon ziemlich alten Krieges gegen den Terror, den der Westen führt, immer mehr Länder dazu übergehen, den Terrorbegriff auf alles anzuwenden, was ihnen nicht passt. Zum Beispiel in der Türkei auf Journalistinnen und auf Journalisten. In keinem Land der Welt sind so viele Journalistinnen und Journalisten inhaftiert wie in der Türkei. Unfassbar eigentlich, beim NATO-Partner Deutschlands. Nun hat sich offensichtlich in den letzten Monaten die Türkei dafür entschieden, diesen Terrorbegriff oder der Vorwurf der Terrorismusunterstützung auch auf die Zivilgesellschaft, Amnesty International ist nicht die einzige Organisation, die dort betroffen ist, auszuweiten. Und hat daher eine ganze Gruppe von Leuten aus verschiedenen zivilgesellschaftlichen Organisationen, aber eben auch den Vorstandsvorsitzenden und die hauptamtliche Direktorin, also die Direktoren leiten die Hauptamtlichen bei Amnesty, die Vorstandsvorsitzenden sprechen für die ehrenamtliche Mitgliedschaft, verhaftet. Im Zuge eines Seminars mit einem deutschen Seminarleiter, Peter Steutner, der übrigens auch Amnesty-Mitglied ist und der dort nichts anderes getan hat, als Schulungen in Datensicherheit weiterzugeben. Das ist alles, was passiert ist. Es gibt keine konkreten Vorwürfe, außer dieses wabernde Unterstützung des Terrorismus und eine Rede von Erdogan, in der er die Zivilgesellschaft beschuldigt hat, den Putsch vom vergangenen Jahr jetzt mit anderen Mitteln fortzuführen. Das ist faszinierend. Diese Wortwahl, aber auch diese merkwürdige Art von Denken, das zeigt aber auch, wie sehr Diktatoren und Erdogan, ja, wir sind immer politisch neutral und alles, aber vernünftig denkende Menschen, die wissen, was in der Türkei vorgeht, können ihn nicht mehr als Präsidenten bezeichnen. Er ist jetzt Diktator. Und die Türkei ist keine Demokratie mehr, sondern eine Demokratur, wie Spötter sagen, in diesem Fall leider zu Recht sagen, sich nun bedroht fühlt durch die Zivilgesellschaft. Letzteres kennen wir aus anderen Ländern auch, also aus Russland zum Beispiel. Insgesamt gibt es 54 Länder auf der Welt, die in den letzten Jahren einschränkende Gesetze für die Arbeit der Zivilgesellschaft, sogenannte Agentengesetze, auf den Weg gebracht haben. Russland gehörte zu den Ländern unter Putin, die damit angefangen haben. Manchmal schreckt man vor Verhaftungen, nein, nicht manchmal, in der Regel schreckt man vor Verhaftungen noch zurück, sondern versucht zum Beispiel den Fluss von Spendengeldern zu unterbrechen, also die Finanzen dieser Organisation zu zerstören, internationale Zusammenarbeit zu sabotieren. Das ist so der Hauptziel der russischen Agentengesetze oder der ägyptischen Agentengesetze. Du darfst eigentlich nicht mehr wirklich Teil einer internationalen Organisation sein. Das schwächt dich natürlich ganz enorm. Ja. Also Amnesty Deutschland darf jetzt keine Gelder mehr nach Amnesty Moskau transferieren. Dann würden die Leute im Knast landen oder Amnesty würde dort verboten werden. Und die Türkei hat dieses Schräubchen so noch um einige Umdrehungen weitergeleitet. Es hat seit den Zeiten der Sowjetunion keine Verhaftung von führenden Amnesty-Mitgliedern mehr gegeben. Das ist jetzt das erste Mal. Und wenn man sich das mal überlegt oder einen Blick in die Geschichtsbücher wirft, was das bedeutet, dass niemals außer der sowjetischen Führung Anfang der 70er Jahre jemand es gewagt hat, die Vertreter einer Menschenrechtsorganisation festzunehmen, dann kann man in diesem historischen Vergleich sich auch ein Bild davon machen, in welche Richtung die Türkei jetzt wirklich davon driftet.
Kann man dann überhaupt sagen, dass es noch Länder gibt auf der Welt, wo man wirklich reines Gewissen auf Menschenrechtler, auf die Zivilgesellschaft auch aufbaut?
Ja, ich würde jetzt sofort eine Antwort finden, wenn Sie nicht reines Gewissen gesagt hätten. Also, dann wären wir zum Beispiel mit etwas unreinem Gewissen bei der Bundesrepublik Deutschland, die Menschenrechte in der Verfassung hat. Ja. Man wäre bei alten Demokratien, die ihre Funktionsfähigkeit auch in Krisenzeiten bewiesen haben, wie die Schweiz. Und jetzt kämen doch eine überraschend erfreulich lange Aufzählung noch hinterher. Die will ich jetzt niemandem zumuten. Nur überall, deswegen die Sache mit dem nicht ganz so ganz reinen Gewissen, muss man dazu sagen, in einigen Aspekten verletzen auch die sehr funktionsfähigen Demokratien Menschenrechte auch. Ein Beispiel, die Bundesrepublik Deutschland hat sich 10 Jahre lang geweigert, einen Menschenrechtsvertrag zu unterschreiben, nämlich die Internationale Konvention zum Schutz der Rechte des Kindes. Da ging es um die Menschenrechte von Minderjährigen. 10 Jahre Druck auf unterschiedliche Bundesregierungen hat es gebraucht, bis die Bundesrepublik das endlich unterschrieben hat. Also kleinere Konflikte gibt es immer. Ein größerer, den erleben wir jetzt gerade alle zusammen als Zeitzeugen. Noch niemals war das Asylrecht in Deutschland so schlecht wie heute. Das kann man einfach nicht gar nicht anders sagen. Ein langer Weg, der mit der Grundgesetzänderung 1993 in einer ähnlichen Situation wie heute begonnen wurde und der noch nicht abgeschlossen ist. Und das Recht, Schutz vor Verfolgung zu suchen, ist ein Menschenrecht, Artikel 14 der Menschenrechtserklärung. Dieses Menschenrecht wird zunehmend auch unter der Führung Deutschlands in Europa vernachlässigt bzw. tatsächlich gebrochen. Das heißt, einen echten Partner in der Menschenrechtspolitik umfassend wird eine Menschenrechtsorganisation in keiner Regierung dieser Welt finden. Trotzdem gibt es ein paar vorbildliche Länder, auch hier kleinere Konflikte gibt es dauernd, ja, und das sind aber immer die skandinavischen gewesen, hier die Bundesrepublik Deutschland. Bei uns hat die Wirtschaft das Primat. Es gibt Leute, die den Ausspruch geprägt haben, ein verkauftes deutsches Auto wiegt mehr als ein Menschenleben. Und diesen Leuten würde ich niemals widersprechen wollen, das entspricht auch meiner Erfahrung. Außerdem liebe ich knackige Bemerkungen, also kann ich auch nichts dagegen haben. Das heißt, ich würde Deutschland da nicht in einer führenden Rolle sehen. Trotzdem gibt es speziell unter dieser Bundeskanzlerin doch eine starke Unterstützung, zumindest gegenüber Ländern wie China und Ähnliches, was die allgemeine Menschenrechtspolitik, ohne den Finger zu sehr bohrend in gewisse Wunden zu legen, betrifft. Das muss man auch respektieren. Aber als erfahrene Menschenrechtler würden wir uns niemals auf die Unterstützung eines Staates verlassen, denn wir wissen, dass es in Menschenrechten eingebaut ist, dass sie nicht unbedingt alle 30 Artikel zusammengenommen, ohne Wenn und Aber in die Interessen einer Regierungspolitik fallen werden.
Thema Flucht. Wie steht dann gerade Amnesty zu Aussagen von Führungspolitikern aus Tschechien oder gar Ungarn, wo ja permanent dagegen vorgegangen wird, überhaupt Flüchtlinge aufzunehmen?
Also nachdem ich vorhin über die Türkei gemeckert habe, ist es nur fair, wenn ich jetzt auch über Ungarn meckere. Man soll ja niemanden auslassen. Man muss wissen, dass die Staaten der Europäischen Union an einen Menschenrechtsvertrag gebunden sind, und zwar an die Europäische Menschenrechtskonvention. Wer den nicht unterschreibt, kommt in die Europäische Union nicht rein. Das ist ja auch einer der Probleme der Türkei. Als Ungarn in die Europäische Union aufgenommen wurde, konnte man noch davon sprechen, dass die meisten Artikel der Europäischen Menschenrechtskonvention von Ungarn auch eingehalten wurde. Inzwischen kann man längst nicht mehr davon sprechen. Die Mitgliedschaftsvoraussetzungen der Europäischen Union sind für Ungarn, was den Menschenrechtsbereich betrifft, sicherlich nicht mehr gegeben. Die Presse ist dort nicht mehr frei, um nur ein Beispiel zu nennen. Die Kunst und die Kultur auch nicht, um ein weiteres Beispiel zu nennen. Und die Flüchtlingspolitik, die dort ja lautet null Flüchtlinge, und Bruch sämtlicher europäischer Vereinbarungen. Es gibt ja die Vereinbarung, Griechenland und Italien zu entlasten, indem man ein paar der Flüchtlinge, ein winziger Prozentsatz, aber immerhin verteilt. Und dazu noch der unverblümte Rassismus, der von einer Regierung, das hat es in Europa lange nicht mehr gegeben, das muss man dazu sagen, ja, dass eine Regierung unverblümten Rassismus in der Bevölkerung verbreitet. Das ist für Menschenrechtler natürlich nicht nur schockierend, sondern das ist für ganz Europa ein Rückschritt. Das ist eine gefährliche Entwicklung, denn Polen schickt sich ja nun auch an, die Freiheit der eigenen Bevölkerung zu beschneiden. Sie fangen jetzt mit dem Gerichtssystem an, also mit der Freiheit und Unabhängigkeit der Justiz. Versuche, Pressefreiheit einzuschränken, hat es schon gegeben. Da wehren sich allerdings die Polen tapfer dagegen. Also es ist eine sehr, sehr bedenkliche Entwicklung, von der kein vernünftiger Mensch jetzt wirklich auch voraussagen kann, wo sie endet. Aber warum die Europäische Union den Friedensnobelpreis bekommen hat, versteht man immer weniger in den letzten Jahren.
Wie sieht jetzt gerade als letzte Frage vielleicht noch zu diesem Themenblock, bevor wir noch auf eure Kontaktdaten zu sprechen kommen, wie sieht dann gerade auch der Austausch der Gruppen untereinander aus? Gibt es da regelmäßig Meetings, Treffen? Wie kommuniziert man mit den anderen Gruppen zusammen?
Ja, die Leiden der Basisdemokratie bestehen natürlich darin, dass man permanent alles miteinander absprechen muss, ne? In Ulm ist es einfach, da sind wir einfach ein Team und auf irgendwelche Ämter oder Funktionen geben wir nicht besonders viel. Auf bezirksweiter Ebene, das heißt der größeren Umgebung von Ulm oder auf nationaler Ebene, muss man sich regelmäßig treffen. Weil, wie gesagt, die Mitgliedschaft die Beschlüsse fällt, nach der die gesamte Organisation sich richten muss und wir Führungsspitzen nicht wirklich haben. Ja. Dazu kommt natürlich, das würde manche Leute jüngerer Generation vollkommen entsetzen, wie wir das früher gemacht haben. Die können das gar nicht mehr verstehen. Die enormen Erleichterungen moderner Kommunikationswege seit rund 20 Jahren, die es auch mal ermöglichen, nicht ständig in der Weltgeschichte rumzureisen zu persönlichen Meetings, sondern sich auch durch viele, viele andere Formen untereinander elektronisch dann sozusagen absprechen zu können. Das hat uns schon ein bisschen schneller gemacht. Aber sagen wir mal, ohne das alles aufzählen zu wollen oder auch zu können, die permanente Absprache untereinander, auch das Profitieren natürlich immer von der Expertise eines anderen, weil kein Schwein kann alles wissen, das gehört im Grunde genommen zu unserer täglichen Arbeit. Und unsere Mitglieder bitten wir auch immer darum, sich da auch aktiv einzumischen und das nicht nur so ein paar Spezialisten zu überlassen.
Mitglieder, das Stichwort. Wenn jetzt jemand sagt, hey, ich möchte auch etwas verändern, ich möchte mitgestalten, wie wendet man sich da an euch?
Man schreibt eine E-Mail ans Ulmer Amnesty-Büro, das steht ja überall im Internet und hat eine eigene Website, amnesty-ulm.de. Amnesty.de ist die bundesweite Website, da gibt es aber auch jede Menge Kontaktadressen. Oder man entschließt sich spontan an einem Montag ab 20 Uhr in das Ulmer Amnesty-Büro zu kommen, wo die öffentlichen Gruppensitzungen stattfinden. Auf unserer Website findet man in der Umgebung von Ulm, als Dörfler genieße ich es, dass ihr eure Sendekapazität ein bisschen erweitert habt in den letzten Jahren. Früher wart ihr nur in der Innenstadt zu hören. Wenn man außerhalb von Ulm ist, guckt man mal nach, ob es in der Nähe eine Amnesty-Gruppe gibt oder gründet schlicht und einfach und cool eine eigene mit unserer Hilfe.
Das heißt, auch für Jugendgruppen, wenn man vom Dorf kommt, kennt aber genügend Leute, die sich dem eben anschließen wollen, dann wird einfach auch eine neue Jugendgruppe zum Beispiel gegründet.
Ja, wir lassen, also das deutsche Vereinsrecht schreibt zwar 7 Personen vor, aber wir lassen ab 5, wenn die einigermaßen vertrauenswürdig sind, lassen wir Gruppengründungen zu und unterstützen dabei auch. Also da gibt es aktive Hilfe, Einarbeitung, aber auch Materialien und alles Mögliche hier aus unserem Ulmer Amnesty-Büro.
Und das heißt, ich brauche da auch keine Voraussetzungen, keine Vorkenntnisse Ich sollte einfach interessiert sein und auch Durchhaltevermögen. Nee,
also die einzige Voraussetzung, die sich von selbst ergibt, eine Menschenrechtsorganisation hat ihren Namen daher, dass sie die Menschenrechte verteidigt und durchsetzt, aber die kann man sehr schnell lesen, die bestehen aus 30 kurzen Absätzen. Ja. Natürlich wäre es etwas ungeschickt, in der Menschenrechtsorganisation mitarbeiten zu wollen mit dem Ziel, die Todesstrafe in Deutschland neu einzuführen. Oder wenigstens die richtigen Leute und nicht mehr die falschen zu foltern. Also wenn man da irgendwie unsortierte Gedankengänge hat, dann würde ich doch empfehlen, lies dir die Menschenrechtserklärung durch, guck mal, ob du damit leben kannst. Du musst ja nicht über alles Juhu schreien, sondern es als internationale Plattform akzeptieren. Das ist die einzige Voraussetzung, die wir verlangen.
Dann als letztes, ich ziehe jetzt mein Mikrofon runter und überlasse dir die letzten Sekunden mit dem, was dir noch auf der Zunge liegt.
Um Gottes Willen, mir liegt sehr viel auf der Zunge, was überhaupt nicht sendefähig ist, wenn ich über Menschenrechte und Menschenrechtsverletzungen nachdenke oder über die Themen, auf die du mich gebracht hast. Zum Beispiel wüsste ich nicht sehr viel Druckreifes über Herrn Erdogan zu sagen oder über den aktuellen amerikanischen Präsidenten. Deswegen halte ich lieber dezent meine Klappe politisch neutral, wie es Amnesty International verlangt.
Dann sage ich vielen, vielen Dank an dich, Urs Fichtner, gerade auch über die Einblicke, die du uns geben konntest von Amnesty, auch von der Regionalgruppe Ulm, wie das doch alles miteinander zusammenhängt. Erreichbar sind die Jungs und Mädels jederzeit natürlich im Internet, auf der Homepage, du hast beide genannt, amnesty.de für den Bundesverband, aber natürlich auch amnesty-ulm.de für die Regionalgruppe. Sitzungen oder öffentliche Treffen, die sind immer montags und gegen 20 Uhr.
Gegen 20 Uhr und hinzu kommt einmal im Monat eine Veranstaltung, eine öffentliche Veranstaltung mit Menschenrechtsthemen in der Ulmer Volksbank. Die nächste Überprüfung von Bundestagskandidaten, 10. August.
Dann das war die Plattform auf Radio Free FM mit Urs Fichtner, Amnesty Ulm. Am Mikrofon war auch noch Dominik Köstler und das war's mit der Plattform.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.